Yonder Musical.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des Falkoholiker Podcasts. Mit mir bei meiner Seite ist wie immer Till, aber diesmal mit seinem neuen Mikrofon. Er war artig, er hat zu Weihnachten ein neues Mikrofon bekommen. Till, hallo.
Guten Tag.
Ja, mir geht es fantastisch. Ich glaube, dir geht es auch sehr gut.
Sich ein Mikrofon zu holen und ja, ich hoffe, ich höre mich wunderbar an.
Wunderbar, ja, freuen uns natürlich auch. Till, wie ist deine Stimmung? Gut oder schlecht nach diesem Spiel?
Also, meine Stimmung nach dem Spiel war, also das Spiel habe ich mal wieder mit meiner Freundin geguckt. Oh, bitter. Nee, ist schön mit ihr das Spiel zusammen gucken, weil sie interessiert sich auch so langsam dafür und guckt auch immer mit mir die Spiele mit, auch allgemein, was Football angeht, nicht nur unbedingt Falcons. Aber dann, wenn es dann später wird, so wenn es so 0 Uhr wird, schläft sie dann irgendwann ein, verständlich. aber ja, unglücklich. Also ich war nicht traurig danach, weil die Saison ist eh gelaufen gewesen. Deswegen war ich jetzt nicht so, ja, also vor 5 Wochen war ich, glaube ich, noch über jede Niederlage richtig gefrustet. Jetzt war es so langsam, okay, scheißegal, wir sind aus den Playoffs raus, es kann nichts mehr passieren. Außer, dass unser Draftpick besser wird, also...
Andere Einstellung.
Andere Einstellung.
Ans Spiel.
Und du?
Ja, du, ich bin glücklich. Es war eigentlich, es kann man sagen, eigentlich fast der beste Outcome, der passieren könnte. Die Falcons haben ihren Draftpick nicht verschlechtert, weil normalerweise machen sie das ja immer. Die stehen im Moment am Platz 4, ganz knapp hinter den Texans, beziehungsweise hinter den Dolphins, weil die Dolphins haben ja einen OG-Move gemacht und haben jetzt einfach den dritten Pick umsonst, mehr oder weniger. Und die Falcons haben bewiesen für potenzielle Coaches, was sie für ein Team sein können. Vor allem die Defense. Die Defense hat unglaublich gut gespielt dieses Mal. Und ich finde, das ist fast der beste Outcome. Und Young Waiku, immer noch der OG, der Gott, der sein muss und einfach ist.
Ja, Da hast du schon recht, leider am Ende des Tages nicht die Leidensträgerfigur, aber ich glaube, da hat schon sehr, sehr viel Wind mit reingespielt in den Kick am Ende des Tages. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass es an seinen technischen Fähigkeiten lag, das Field Goal zu machen, sondern an den naturellen Einflüssen von Gott, dass das Ding daneben gehen sollte.
Genau. Ja, das Spiel, haben wir den Score, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das Spiel ging knapp 17-14 für die Chiefs aus. Young Waiku, wie wir gerade schon erwähnt hatten, hat am Ende die Möglichkeit, das Spiel zu teilen, also 17-17. Dann wäre es halt in die Overtime gegangen wahrscheinlich. Und ja, 38-Yard-Field-Goal hat er verkackt. Dieser Pro-Bowl-Kicker, der Gott, der junge Gott, wie er ist. Wir sind ja hier bekannte Young Waiku-Fans. Muss er eigentlich machen. Der ist rechts daneben gegangen. Wenn ich mich nicht täusche, war es rechts.
Ist ja wurscht. Da hast du recht.
Vor allem, er ist rechts dagegen gegangen. So knapp war es jetzt auch nicht. Und ja, eigentlich darf es nicht passieren. Aber eigentlich könnte man sich freuen, weil für einen Draftpick ist es gut.
Ja, das stimmt. Wenn wir uns mal das Anfang des Spiels angucken, wenn wir jetzt vom Ende zum Anfang kommen, hat das Spiel... nicht sehr punktreich gestartet, wie man es eigentlich von den Chiefs eigentlich kennt. Von den Falcons nicht so sehr. Deswegen war man das schon gewohnt. Aber es war eine Defensivschlacht, besonders das erste Quarter. Das erste Quarter ist punktlos geendet. Mit jeweils 3 Punts von den Falcons und 2 Punts von den Chiefs. Bis dann wir zu einer sehr schönen Fourth-and-One-Situation in der Falcons-Hälfte gekommen sind, wo die Chiefs ihr Trickplay aus dem Super Bowl ausgepackt haben, wo sie ja diese Tanzpirouette gemacht haben, sich dann umgedreht haben. Und ich sehe Marco schon gerade auf sein wunderschönes Trikot in der Kamera zeigen. Das war dann ein Trickplay, wo dann Sammy Watkins den Ball bekommen hat, dann rausgelaufen ist an die rechte Seite des Feldes und den Ball dann versucht hat, zu Patrick Mahomes zu werfen. Das aber nicht geklappt ist, denn nämlich Keanu Neal hat den Ball an der 1 intercepted. Mhm. Und somit haben wir mit einer Interception einen Raumverlust von 24 Yards geschafft.
Ich möchte ja nur sagen, ich habe gerade ein Keanu Neal-Trikot an, habe ich zu Weihnachten bekommen. Erstes Spiel, wo ich es anhabe, Keanu Neal, seine zweite Karriere-Interception. glaube nicht an Zufälle. Es ist einfach so bestimmt gewesen, muss man schon sagen. Nee, Spaß. Wie du schon gesagt hast, an der 1-Yard-Linie hat er angefangen. Hat im Endeffekt dann auch zum Touchdown geführt von den Falcons. Aber man muss auch sagen, eigentlich hätte er ihn fallen lassen müssen, weil es war der 4. Versuch der Chiefs und es war halt einfach unglaublicher Raumverlust. Eigentlich einfach droppen lassen, wärst du in besserer Feldposition gewesen. Im Endeffekt hat es nicht ausgemacht, aber eigentlich schon.
Ich glaube auch nicht, dass Mahomes den da one-handed hätte oder halt irgendwas in die Richtung. Watkins musste halt den Ball werfen. Jetzt im Nachhinein. Ja.
Er hat uns einfach allen Gefallen getan, weil hätte Patrick Mahomes den Ball gefangen, hätten wir den für dieses Highlight für 5 Jahre angucken müssen.
Das stimmt.
So wie NFL-Media auf Instagram.
Da gibt es aber noch mehr Situationen. Und wie du schon angesprochen hast, aus der Interception ist dann auch unser erster Touchdown-Drive entstanden. Das am Ende des Tages war dann die Feldposition quasi egal. Haben wir den Touchdown daraus geschafft. Während dem Touchdown-Drive hatte Calvin Ridley seinen ersten großen Raumgewinn mit einer Slant-Route, glaube ich, war das, die er gefangen hat. Dann 2 Tackles gebrochen hat und dann insgesamt einen Raumgewinn von, lass mich lügen, ich glaube, das waren ungefähr 54 Yards für die Falcons geschafft hat und damit sein erstes Big Play aus dem Spiel gemacht hat und so uns auch noch in ausreichende und gute Feldposition gebracht hat, um den Touchdown dann mit einem Shovel Pass auf Hayden Hurst zu vollenden.
Ja. Ja, ich meine, der Drive war schon gut. Hat mir schon gefallen, muss ich sagen. Der konnte man sich auf jeden Fall gut angucken. Ich meine, auch allgemein das Spiel, wenn man es jetzt mal so sagen kann, war ein gutes Footballspiel. Kann man sich wirklich angucken. War auch echt spannend bis zum Ende. Und ich glaube, du hast es am Anfang schon mal kurz gesagt. Der normale Konsens war ja eigentlich, dass die Chiefs hier wahrscheinlich hier 40-0 führen. Nach der ersten Halbzeit, weißt du, ich meine.
Ja. Und ich hatte auch schon vor dem Spiel so das Gefühl, dass es wie das San Francisco-Spiel letztes Jahr werden könnte. Das haben wir auch letztes Jahr ganz knapp. Dann
war das
okay
nicht auch
mit
Woche 16?
Kann sogar auch Woche 16 gewesen sein. Das haben wir mit 28-21 gewonnen. Dann jetzt nicht knapp, aber es stand 22-21. Dann haben die 49ers da ja noch so eine Shovel-Dingsbums-Scheiße versucht und den Ball dann nochmal gefummelt. Aber ja, nachdem dann die Falcons ihren ersten Touchdown erzielt haben, man muss auch bedenken, das war das erste Spiel, wo Todd Gurley nicht unser Starting Running Back war, sondern Ito Smith. Todd Gurley wurde dann im Spiel so ein bisschen als Passing Back eingesetzt, aber auch einmal bei einer Third-Down-Situation, wo er dann auch die Third-Down-Situation geschafft hat. Nach unserem Touchdown haben die Kansas City Chiefs ihren ersten Touchdown erzielt. Mit einem Pass zu, weiß ich gerade gar nicht.
Der Touchdown?
Ja, von den Chiefs.
Der war zu Travis Kelce, oder?
Ja. Ach ja, stimmt, Travis Kelce. Das war auch so ein Shovel Pass wie bei, Hayden Hurst. Und so haben die Chiefs dann ausgeglichen zur Hälfte. Und damit ging es dann mit 7-7 in die Halbzeit, was man definitiv nicht erwartet hat, besonders gegen den aktuellen Super Bowl-Sieger.
Wie gesagt, ja. War auf jeden Fall wacker geschlagen. Die Defense in der ersten Hälfte war wirklich stark. AJ Terrell hat Tyreek Hill zu, lass mich die Stats kurz raussuchen, 4 Catches für 65 Yards gehalten. Davon war einer ein größerer Play da mal für 30 Yards. Da hat AJ Terrell irgendwie den Tackle kurz gemisst. Ja, aber sonst, wenn du den abziehst, hast du Tyreek Hill, einer der besten Receiver, zu 3 Catches für 35 Yards gehalten, also Chapeau.
Ja, definitiv, also Travis Kelce war definitiv mit 7 Catches, beziehungsweise 7 Receptions, die Hauptanspielstation von Patrick Mahomes an diesem Tag, der aber auch deutlich Probleme hatte, also man hat deutlich gemerkt, dass er mit der Falcons Defense sehr stark zu kämpfen hatte. Was auch direkt im ersten Drive nach der Halbzeit der Chiefs wiederzusehen war, wo die Chiefs waren sie schon in der Red Zone, auf jeden Fall glaube ich an der 15, 20 um in dem Bereich waren. Und
war ganz verrückt.
Mahomes sehr, sehr stark nur auf sich auf Travis Kelce konzentriert hat und dabei Foye Olukun
Maschine.
In seinem schwarzen Jersey übersehen hat und ihn genau in seine Arme geworfen hat und Olukun ihn dann für 50 Yards returned hat, nachdem dann Tyreek Hill von hinten auch wieder ankam und den Ball rausgeschlagen hat, aber zum Glück out of bounds, somit die Falcons dann doch im Ballbesitz geblieben sind. Aber durch zwei Sacks direkt danach konnten wir auch diese gute Feldposition nicht nutzen und mussten wieder punten.
Ja, also ich muss sagen, zu dem Play von Foye Olukun, absolute Maschine. Ich dachte, der geht all the way. Also ich dachte, es wird ein Touchdown. Muss ich ja, ganz ehrlich ich sagen. Es hat wirklich so ausgesehen. Und ja, Tyreek Hill hat einen Hustle-Play gemacht, hat dann den Ball nochmal rausgeschlagen. Du hast schon erwähnt, der ist ja dann rausgefummelt. Und es ist einfach, was wir noch nicht erwähnt haben, wir haben mit der Offense noch nicht so viel geredet. Du hast auch gesagt, es waren dann wieder zwei Plays und Matt Ryan wurde gesackt. Auch das ganze Spiel hatte die Line komplett Probleme. Lag vielleicht auch daran, Matt Hennessy seinen ersten Start gehabt. Matt Gono hat Left Guard gespielt. Und die Line an sich hatte einfach Probleme. Und wenn du schon so ein Big Play hast und dann kannst du nicht converten, musst sogar punten, kriegst nicht mal ein Field Goal draus und das ist schon richtig bitter.
Ja, das ist es halt ja. Und wie du schon angesprochen hast, Matt Gono und Matt Hennessy mit ihren als Ersatz für Alex Mack und
James Carpenter,
doch war's. nach dem Spiel hat Raheem Morris gesagt, Matt Gono ist ein besserer Tackle als Guard. Also der hatte schon deutlich Probleme. War es James Clark? Ich hoffe es.
Weiß ich gar nicht.
Ich hoffe es.
Frank Clark, meinst du? Frank Clark.
Ja, ich überlege gerade, wen er die ganze Zeit durchgelassen hat. War es Chris Jones? Ich glaube, Chris Jones hatte große Probleme gegen Chris Jones. Oder Frank Clark. Oh, da bin ich mir gerade wieder so unsicher. Auf jeden Fall deutliche Probleme. Wie gesagt, Matt Ryan wurde insgesamt 4-mal gesackt während des kompletten Spiels, aber auch insgesamt sehr viele QB-Hits waren auch dabei mit 12 QB-Hits. Also Matt Ryan hatte definitiv viele Probleme in der Pocket. Manchmal ein bisschen nicht selbstverschuldet, aber manchmal waren die Receiver einfach nicht frei und dann hat er einfach den Ball nicht weggeworfen, wie bei zum Beispiel den zwei besagten Sacks bei der besseren Feldposition. Und ja, danach ging es wieder mit zwei wunderschönen Punts weiter, jeweils einen der Chiefs, einen der Falcons, bis dann 2 Minuten und 31 im dritten Quarter, vor Ende des dritten Quarters, die Chiefs an Field Goal geschossen haben, um damit die Führung zu erhöhen, beziehungsweise die Führung sich zu holen mit 10-7. Also man merkt, das Spiel, haben wir schon am Anfang gesagt, den Score, aber die Spannung war eher auf der defensiven Seite des Balles und nicht auf der offensiven Seite des Balles. Und danach hatten die Falcons wieder den Ball, hatten sogar einen Drive mit 57 Yards, bis dann Brandon Powell nach einem erfolgreichen Catch den Ball gefummelt hat und den Chiefs den Ball wiedergegeben hat.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr ungünstig. Du hast gerade, ich würde noch kurz über die Sache reden, dass die Defensive Side, dass man sehr gut angucken konnte. Ich finde aber schon die letzten Spiele, seitdem Dan Quinn, also nicht gleich, seitdem Dan Quinn weg war, aber an sich, normalerweise war oder ist Falcons Football ja eigentlich offensiver Football und die Defense war immer so meh, weißt du, ich meine? Stimmst du mir bestimmt zu?
Ja, also aber
diese Season auf jeden Fall, auch vor allem die letzten Spiele, freue ich mich wirklich, wenn die Defense auf dem Feld steht. Und dann denke ich mir, Alter, macht jetzt Keanu Neal, macht Deion Jones, Foye oder AJ Terrell wieder ein Play oder so, oder Grady Jarrett. Finde ich irgendwie nice. Hat eine Abwechslung drin, weiß ich mein.
Ja, also in den letzten Spielen habe ich deutlich mehr Vertrauen in die Defense als in die Offense.
Stimmt auch, ja.
Also wie du schon sagst, Falcons Football die letzten 15, 20 Jahre, also eigentlich seit den 2000ern ist Falcons Football für offensiven Football bekannt. Ich habe witzigerweise gestern Abend ein Video gesehen über 1977er Falcons, die statistisch beste Football-Defense aller Zeiten war. Von den reinen Statistiken her, man sagt ja immer entweder die 85er Chicago Bears Defense oder die 2000er Baltimore Ravens Defense, aber von den reinen Statistiken war die Falcons 1977 Defense die beste Football Defense aller Zeiten. Die Falcons sind zwar 7-7 gegangen in der Saison, was lag an der Offense lag, aber von den Statistiken, wir hatten, glaube ich, wir haben einen Punktedurchschnitt pro Spiel, haben wir 9,2 Punkte zugelassen.
9? Leck mich am Sack. Das ist übel gut.
Also, vielleicht wären wir wieder ein Defense-Team.
Naja, ich meine, es gibt immer so und so Phasen, aber wie gesagt, ich finde es schon ziemlich nice. Also, wenn du die Defense auch angucken kannst, wie gesagt, ich freue mich, habe mich da jetzt die letzten Male immer gefreut. Weil normalerweise war es ja dann immer so, oh, was verkackt jetzt schon wieder Defense, weißt du, ich meine. Und dann wusstest du eigentlich, ja, entweder es passiert was richtig Schlimmes oder eigentlich kommen sie halt Touchdown und die brauchen halt nur länger, so gefühlt.
Ja, also was mich auch sehr gefreut hat, ist jetzt so in den letzten 5 Spielen die Entwicklung von Calvin Ridley. Auch wenn Julio Jones nicht da ist, zeigt er jetzt immer mehr in den letzten 5 Spielen, dass er die klare Nummer 1 sein kann bei den Falcons. Und ein klarer Nummer 1 Receiver ist und hat jetzt 5 Spiele hintereinander über 100 Yards und hat jetzt mit dem Spiel die 1300 Yards geknackt. Wollte mir vor der Saison übrigens keiner glauben, dass er das schafft. Aber Calvin Ridley ist eine absolute Maschine und ich freue mich deswegen umso mehr auf die nächste Saison, wenn Dirk Cutter weg ist und Julio Jones dann hoffentlich wieder fit ist. Natürlich, er wird dann, ich glaube, er wird 32 dann jetzt im Februar. Ja, er wird 32. Und 32 ist ja immer so ein Alter, wo man sagt, beim NFL-Receiver, da wird so die Leistung langsam nach unten gehen, aber ich hoffe, dass Julio Jones jetzt die Offseason dafür nutzen wird, komplett fit ins nächste Jahr zu starten. Jetzt, er hat ja nie Jahre, wo er verletzt war. Vielleicht war es klein zwischendurch, aber das war jetzt das erste Jahr seit langem wieder, wo er wirklich von einer Verletzung sehr lang geplagt war. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr nicht mehr so sein wird und wieder mit den beiden stark ins Jahr 2021 starten werden, was die offensive Seite angeht.
Mhm. Ja, du hast schon gesagt, der wird einfach älter. Ich meine, wenn du alt wirst, dann ist es halt so, dass du irgendwann nachlässt. Du hast schon erwähnt gehabt, bei den NFL-Receivern ist es bei dem Alter, wo das Julio Jones halt gerade ist, ist es normalerweise so, wird unaufhaltsam sein in den nächsten Jahren, sag ich jetzt mal, dass es halt einfach runtergeht. Geht auch nicht mehr. Ich meine, wie lange ist er jetzt in der Liga? Seit 2011?
Seit 2011.
Wenn du da jedes Jahr deinen Körper komplett diesem Sport widmest, die ganze Zeit umgetackelt wirst, was weiß ich, dann sagt dein Körper auch irgendwann, ja, okay, halt mal dein Maul, hör auf. und das wird man sehen. Er soll sich jetzt erholen, finde ich. Hat er auch wieder nicht gespielt. Ist okay. Ich freue mich hier auf nächstes Jahr und auf die Offseason. Mal schauen, was so passiert.
Also wenn aus Julio Jones von einem 1500-Yard-Receiver ein 1100-Yard-Receiver wird, habe ich auch. Da haben wir noch Calvin Ridley mit 1500, dann ist es kein Problem für mich.
Nee, deswegen. Ja, du musst überlegen, dass wenn er aufs Feld kommt, dass es nicht so ist, dass er plötzlich nichts mehr kann. Du musst trotzdem die komplette, das hat man ja bei Spielen auch gemerkt, wenn der da ist, musst du deine, also als Gegner deine komplette Defense wieder anders planen und so und halt einfach auf ihn gucken, weil der Junge ist halt einfach brutal.
Ich wollte gerade sagen, auch wenn er jetzt mit 31 in den Spielen, wo er da war, du lässt Julio Jones nicht 101 auf dem Footballfeld. und du hast auch deutlich gemerkt, auch mit seinen 31 Jahren, dann nächste Saison 32 Jahren, er wird trotzdem noch alles abreißen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Julio Jones einer wird, der genau zeigen wird, dass es auch mit älteren Receivern weitergeht.
Ja, bin ich auf jeden Fall dabei.
Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem wunderschönen Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Nachdem wir den Ball gefumbled haben, Brandon Powell, konnten die Chiefs den Drive nicht nutzen und mussten auch wieder punten. Und danach folgte unser 75-Yard-Drive, der dann einen Touchdown durch mal wieder Laquan Treadwell endete, der jetzt seinen zweiten Touchdown für die Falcons gefangen hat. Ich glaube mit nur 3 oder 4 Catches. Also mit 3 oder 4 Catches jetzt 2 Touchdowns für die Falcons gefangen.
Ich muss aber sagen, irgendwie ist Laquan Treadwell so random. Wann ist der drin? Weil, ich weiß nicht, ich sehe sonst immer hier, wie heißt der, Brandon Powell, dann mal
Russell Gage.
Ja, Russell Gage ist die Nummer 3 oder jetzt die Nummer 2, wenn Julio Jones nicht da ist. Aber ihn irgendwie so, ja, okay, wann ist er drin, wann ist er nicht drin? Er hat jetzt 2 Touchdowns gefangen. Also mich freut es ja, war ja mein First-Round-Pick. Mal schauen. Aber ich finde es trotzdem so irgendwie so, ja. Und jetzt ist er mal drin für ein Play. Passt.
Ja, deswegen, also ist irgendwie komisch. Also gefühlt, wenn du es gerade sagst, ja, in Ehren Red Zone Packages ist er drin, wo er dann auch die Chance hat, den Touchdown zu fangen. Dieser Touchdown, ich habe witzigerweise, hat sich Russell Gage im ersten Moment so ein bisschen aufgeregt, weil er war dahinter wide open, als dann der Verteidiger der Chiefs, glaube ich, komplett auf Treadwell committed ist, weil Treadwell war da ja so in der Dreier-Coverage, sage ich mal, so ein bisschen, also alles ein bisschen eng, hat ihn zwar gefangen, aber das fand ich noch ganz witzig. Nach dem Touchdown von uns nutzten die Chiefs aber leider ihre Chance wieder und haben ein bisschen ihr Potenzial wieder gezeigt, beziehungsweise ich glaube, da war auch dieses eine Play drin, wo die Chiefs ein Freeplay hatten und Mahomes da, glaube ich, so irgendwie 10 bis 15 Sekunden Zeit hatte, bis dann Travis Kelce irgendwie 20, 30 Yards downfield frei wurde. Du kannst halt als Defense nicht 10 bis 15 Sekunden irgendwelche Receiver oder Tight Ends verteidigen. Irgendwann wird halt leider einer frei. Und darauf folgte leider der gefallene Pick von unserem Rookie-Corner AJ Terrell, der das Spiel mit 2 Minuten und 1 Sekunde vor Schluss vielleicht an dem Moment für uns hätte gewinnen können. Er hatte den Pick schon gefangen, kommt auf den Boden auf und beim auf den Boden aufkommen fällt ihm der Ball heraus. Konnte ihn wenigstens gerade noch vor Tyreek Hill wegschlagen, weil Tyreek Hill ist dann auch so runtergegangen, hat ihn versucht, als er bei der Luft war, auch zu fangen. Aber ja, das war dann wieder so ein Moment, der natürlich etwas schade war, besonders weil das nächste Play dann direkt der Touchdown auf Robinson war und womit die Chiefs dann mit 17 zu 14 in Führung gegangen sind.
Ja, eigentlich muss er ihn haben. Also er hat ihn ja schon in der Luft gehabt, war ein unglaublich athletischer Play, wie ich fand. Also er hat sich umgedreht, komplett gestreckt und den Ball halt gefangen, ist auf den Boden gekommen, es war halt dann irgendwie zu viel, hat ihn halt dann losgelassen, wie du schon gesagt hast. Eigentlich muss er ihn haben, aber ich bin jetzt nicht, es gibt ja manche auf Twitter zum Beispiel so, die sich dann aufregen, so ja, Garbage, was ich muss er haben und so, und ich denke mir so, ja, ist okay, kann passieren. Ich fand es trotzdem gutes Play. Ich fand die Challenge aber, Raheem Morris hat es dann gechallenged. Die fand ich dämlich.
Ja, die war umso dümmer.
Du hast bei dem Replay gesehen, ganz klar, dass der auf den Boden gekommen ist, der Ball, und er nicht gefangen hat. Warum challengest du dann? Ich meine, wenn du der Defense nochmal Pause geben willst oder so, nimm ein Timeout, was weiß ich, weil wahrscheinlich war das dann die Zeit, wo die Chiefs sich gedacht haben, ja, okay, so machen wir jetzt einen Touchdown, und es hat dann genau funktioniert. Weißt du, ich meine?
Ja.
Who knows? Nee, aber die Challenge war schon dämlich, das muss man schon sagen.
Ja. Da habe ich auch einen Timeout weniger. Aber die Timeouts haben wir dann am Ende des Tages eh nicht genutzt in unserem letzten Drive, aber da kommen wir gleich zu. Nee, natürlich schade, dass er den Pick nicht gefangen hat. Du bist sicher auch ein aktiver Hörer des Locked on Falcons Podcasts und ich weiß nicht, ob ihr auch hin und wieder den euch da mal reinhört. Der Host hat in der gestrigen Folge auch darüber geredet.
Aaron Freeman.
Und hat dann ja auch nochmal das Trainingcamp angesprochen, weil ja zu Zeiten des Trainingcamps im Sommer gab es ja viele Highlights von AJ Terrell auf dem Instagram von Atlanta Falcons zu sehen, wo er ja solche Jump-Interceptions schon gemacht hat. Die waren zwar alle gegen Calvin Ridley, wo er dann witzigerweise meinte, Calvin Ridley wird ihn eh niemals outjumpen. Da hat er auch irgendwas gesagt, irgendein NFL-Analyst wird wahrscheinlich Calvin Ridley outjumpen, weil Calvin Ridley steht jetzt nicht für Jump-Balls. Genauso, glaube ich, wie Tyreek Hill. Deswegen schon eine athletische Leistung, aber ich glaube, Tyreek Hill hätte jetzt nicht AJ Terrell outjumped.
Ja, Tyreek Hill ist ja auch gefühlt 1,70 oder was ist der?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Der ist, 1,75, der ist kein großer oder? Receiver, sagen wir so.
Der ist 1,75, glaube ich.
Vor 1,78. Ist er klein
für einen Receiver. 1,78.
Ja.
Also ja. Outjumped hätte er ihn nicht.
Vermutlich nicht. Und wenn, dann Props an Tyreek Hill.
Ja, dann, nachdem die Chiefs in Führung gegangen sind mit einem Touchdown, hatten wir den Game-Winning-Drive in Matt Ryans Händen, der dann leider mit dem verschossenen Fico von Young Hoku geendet hat.
Ja, haben wir am Anfang des Podcasts ja schon drüber geredet, vielleicht schließen wir ja so den Kreis, sag ich jetzt mal. War ein guter Drive an sich, war halt dann bitter, dass er, dass der Gott selber sozusagen ja, nicht getroffen hat. Ich fand es aber trotzdem einen interessanten Drive. Es hat besser funktioniert als die, sag ich mal, die Season komplett von Matt Ryan, weil er hat diese Season immer noch keinen Game-Winning Drive. Was bitter ist auf jeden Fall. Und es wäre schon gut gewesen, so für Matt Ryan speziell, weißt du, ich meine, so gegen Kansas City, Game-Winning Drive, oder es wäre in dem Fall halt eine Tie gewesen und dann hätte man eventuell das Spiel noch gewinnen können. Ja.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es wäre in der Top 3, Top 2 der biggest upsets of the year. Ich glaube, den Titel haben sich aber den Jets geholt mit dem Sieg gegenüber die Rams. Weiß man nicht.
Ja, Mann, das war übel.
Eigentlich schon. Also ich glaube, das hätten wir den nicht streitig gemacht, aber es wäre definitiv die Überraschung des Spieltages gewesen. Okay, die Jets haben auch gegen die Browns gewonnen, aber ich glaube, das war jetzt keine so große Überraschung.
Ja, die haben ohne Receiver gespielt, wenn man das mal kurz so sagen kann.
Ja, deswegen. Also ich glaube, es wäre schon einer der größeren Upsets gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die AFC nochmal spannend gemacht hätte, was den First Seed angeht.
Ich weiß nicht.
Gerade habe ich genau nicht vor Augen. Aber auf jeden Fall, im Nachhinein, ich sag mal so, ich bin kein Fan des Tankens. Ich bin kein Fan des absichtlich Spiele verlieren. Dazu gab es auch J.J. Watt ein sehr, sehr schönes Interview, was er nach dem Spiel der Texans gegen die Bengals gehalten hat. Es ist deren Job. Die sind da, um jedes Spiel dort zu gewinnen. Sie sollen kommen, um jedes Spiel zu gewinnen, nicht um ein Spiel absichtlich zu verlieren. Und ich bin auch persönlich auch kein Fan des absichtlichen Verlierens. Jeder, der für mich ein Fan des absichtlichen Verlierens ist oder des Tanks, ist für mich kein Football-Fan. Und
haben wir ja schon mal drüber geredet, auch in den letzten Folgen, dass das halt für keinen Spieler oder Trainer Sinn ergibt, absichtlich zu verlieren. Macht ja, auch keiner, will keiner.
Jetzt natürlich definitiv freue ich mich über jeden Falcons-Sieg, natürlich immer noch. Aber jetzt sage ich, jetzt finde ich es auch nicht mehr so schlimm, dass wir verloren haben, weil natürlich wird unser Pick jetzt besser. Freue mich natürlich, hätte mich natürlich mehr über den Sieg gefreut als den Pick, aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm mehr. Also wenn es noch in Playoffs gegangen wäre, hätte ich dieses Tank nicht verstanden, wo es noch realistisch drin war. Aber jetzt kann man wirklich so langsam sagen, okay, jetzt wird unser Pick besser dadurch, aber trotzdem bin ich kein Fan des Tankens. Aber vielleicht können wir mit dem aktuell vierten Pick, dann wird sie noch sehen, was sich in der letzten Woche, nächste Woche daran verändern vielleicht wird, einen potenziellen guten Spieler für die Falcons für die Zukunft holen.
Ich glaube, wir können auf Platz 9 Stand jetzt, auf Platz 9 schlechtestens fallen und immer noch einen Top 10 Pick sozusagen haben. Da wird man noch sehen und da wird es auch noch eine eigene Folge geben in der Offseason auf jeden Fall, wenn nicht sogar nächste Woche, übernächste Woche, wird man immer wieder drüber reden, wie denn da die Möglichkeiten aussehen. Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Also es wird nicht so sein, unser Podcast endet nicht mit der Saison. Ihr werdet immer noch unsere Stimmen weiter hören können, auch in der Offseason. Und ich würde sagen, abschließend zum Spiel kann man einfach sagen, gut mitgehalten gegen den Super Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs. Eine starke defensive Leistung. Natürlich jetzt Ende der Saison viele wichtige Spiele haben gefehlt. Offense, Call, haben wir schon die ganze Saison drüber geredet, sehen viele Probleme da und man kann eigentlich jetzt nur zufrieden eigentlich mit der Leistung im Spiel sein, auch wenn man es verloren hat und einfach in die Zukunft gucken auf das Jahr 2021.
Ich freue mich so, dass Dirk Cutter weg ist, weil das bei dem Spiel, wir haben ja den Podcast von Aaron Freeman.
Ja, Locked on
Falcons. Schon erwähnt, da kann man nochmal hören, wie das mit Dirk Cutter denn war. Weil da waren schon wieder Playcalls dabei, wenn du Full Protection machst und dann rennst du mit Hayden Hurst und Brandon Powell als deine zwei Receiver und die beste Option ist, den Ball wegzuwerfen für den Quarterback, ist das halt ein shitty Playcall. Egal, ich will jetzt ja nicht drüber reden, aber ich freue mich drauf und wir können, wie du schon gesagt hast, finde ich, definitiv mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgehen, finde ich. Es gab sehr viel Positives zu sagen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Vielleicht haben wir mit dem Spiel auch die ein oder anderen Leute, sag ich mal, nochmal gezeigt, was denn in dem Team eigentlich steckt, was man mit dem Team erreichen könnte. Gutes Spiel abgeliefert, finde ich gut.
Ich meine, auch vor der Saison, bei unserer Prediction oder Preview, irgendwas, hätte man auch gesagt, das Spiel ist in Woche 16, das ist so ein Spiel, wir haben das erste Spiel in die Seahawks, das kannst du gewinnen, wenn du verlierst. Wahrscheinlich nicht so schlimm, weil es aktuelle Super Bowl-Sieger oder wie jetzt, die standen ja 13-1, das beste Team halt der NFL zu dem Zeitpunkt war. Deswegen.
Du meinst, die Chiefs, du hast gerade Seahawks gesagt.
Achso, ja, wie die Seahawks in Woche 1. Dazu haben wir ja auch gesagt in unserem Podcast, das Spiel kannst du gewinnen. Wenn du verlierst, ist es nicht schlimm, in Anführungszeichen. Also, das kannst du verlieren. Und abschließend gesagt, positives Gefühl. Und ich würde sagen, wir kommen zu unseren Fragen. Und die erste Frage kommt von Proud Commander. Er fragt, Pick 3, jetzt eigentlich 4, da man nachhinein herausgefunden hat, dass die Texans um 0,02 ein besseres Strength of Schedule haben. und er fragt, da sollte doch ein QB bei rumkommen. Und weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
Also, das ist wieder mit dem Dead Cap, haben wir ja schon jetzt auch in den Folgen davor immer ein bisschen drüber geredet. Wird Julio Jones und Matt Ryan, werden die getradet? Einer von beiden, was weiß ich. Matt Ryan hat immer noch das Deadcap von 44 Millionen, waren es, glaube ich. Und bei Julio Jones von 22 Millionen oder so.
Genug.
Sehr, sehr viel Deadcap. Du musst halt überlegen, die Jags haben den ersten Pick auf jeden Fall. Die nehmen sehr wahrscheinlich Trevor Lawrence. Die Jets haben sich ja dahingehend sozusagen verkackt. Dann hast du noch einen Justin Fields. Dann hast du noch Kandidaten, musst du halt gucken, der Senior Bowl ist ja noch, etc. Du siehst noch, wie das alles ist. Bei den Falcons ist immer noch die Frage, wer neuer GM wird, was du mit dem Team machst, ein Rebuild, ob du, was weiß ich, machst. Es sind noch so viele Sachen offen. Quarterback, ich denke mal, das kommt halt immer auf so viele Faktoren drauf an. Ich persönlich denke nicht, dass wir uns so einen holen, sag ich jetzt mal. Eher, dass man, wenn man einen mag, irgendwie in der zweiten Runde mal guckt, was weiß ich. Und ja, Quarterback ist schwierig.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, ein Quarterback wird es persönlich nicht. Ich denke auch persönlich, Bold Prediction. Wir werden am Ende im Draft, NFL Draft 2021, wenn wir jetzt das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers verlieren und den vierten Pick damit haben, werden wir am Ende des Tages nicht auf Stelle 4 picken.
Denkst du? Wir haben 9 Picks. Wir haben 9 Picks schon.
Ich denke,
wegen den Kompensationspicks. Und dann tradest du zurück, meinst du wahrscheinlich?
Und ich denke, wir werden bei plus 10 sein.
Aber hast du so viel Platz auf dem Roster?
Wir haben sehr, sehr viele, die es an die Free Agent gehen. Aber ich denke, das ist meine Meinung, was passieren wird. Und dann wird aber definitiv kein Quarterback gedraftet.
Das stimmt.
Und wenn es so weitergeht, kann ich mir sogar einen sehr guten Trade-Partner mit den Denver Broncos vorstellen, weil die sind definitiv, glaube ich, auf einer Suche nach einem Quarterback, weil Drew Luck performt nicht mehr so sehr. Aber das ist was anderes. Da können wir uns in der Offseason weiter drüber unterhalten. Die nächsten drei Fragen sind so ein bisschen schließen sich so gegenseitig ein. Titans Germany fragt, wie lange wird Matt Ryan noch euer QB sein? Pavel fragt, Rebuild ohne Matty Ice und oder Julio Jones, gibt viele Gerüchte. Und Jonas fragt, was glaubt ihr, passiert mit Matt Ryan und Julio Jones? Und deswegen würde ich einfach sagen, geben wir zu den drei Fragen eher so eine gesamte Antwort, anstatt jetzt jede einzelne Frage selbst zu beantworten, weil die bauen schon so alle ein bisschen aufeinander auf, beziehungsweise greifen denselben Inhalt auf. Und was man erstmal allgemein dazu sagen darf, der neue GM und der neue Headcoach, der dann kommen wird, sie haben definitiv die Erlaubnis bekommen von Arthur Blank, ohne Matt Ryan und oder Julio Jones den Rebuild anzufangen. Das heißt, sie haben Erlaubnis, die zu traden. Aber wie schon Marco den Dead Cap angesprochen hat, der passieren wird, falls man einen dieser beiden Spieler tradet, denke ich nicht, dass die beiden getradet werden und wir sie definitiv in 2021 noch auf dem Platz sehen werden für die im Atlanta Falcons Trikot.
Mhm. Ja, wir haben ja immer wieder darüber geredet. Es sind jetzt so viele Faktoren, die da einspielen, was weiß ich. Das Dead Cap ist halt einfach eine Sache, die musst du berücksichtigen. Das ist einfach, Dead Cap sagt ja schon, totes Geld halt. Geld, das einfach rumliegt und nichts macht, weil das halt vertraglich so geregelt ist, sage ich jetzt mal.
Nicht machst und nicht mitmachen darfst.
Ja, genau. Und es kommt immer noch auf den Coach, GM an, was weiß ich, wie dann die Roster-Moves aussehen, wer denn geht, Free Agency, etc., wie man resignt, ob man jemand resignt, etc. Und wie gesagt, ich freue mich auf die Offseason, wird wirklich interessant und ich bin okay damit, mit Red Ryan weiterzugehen. Mit Julio Jones sowieso. Und ja, ist aber trotzdem eine interessante Frage. Und da wird man, wie du auch gesagt hast, in der Offseason auf jeden Fall noch drüber reden.
Ja, ich wollte gerade sagen, nächste Woche ist ja erst unsere letzte Woche. Und ich denke, danach, beziehungsweise in der Zeit bis zum Super Bowl, nach dem Super Bowl, wird es erst richtig spannend für uns.
Ich bin richtig gehypt eigentlich, muss ich sagen, auf die Offseason. Ich freue mich eigentlich wirklich.
Ich freue mich auch wirklich auf die Offseason. Das muss ich auch sagen. Und dann kommen wir zur letzten Frage von einem gewissen Marco. Der fragt, ob Keanu Neal back ist.
Oh, ja. Nee, ich wollte dich eigentlich nur fragen. Till, was denkst du denn von Keanu Neal und seiner Situation?
Ach, du bist der Marco. Ach so.
Ah, ganz zufällig.
Nee, Keanu Neal ist jetzt ja das vierte Jahr, meine ich, bei uns, 2016 First Round Pick. Man könnte seine mögliche oder ist es schon sein fünftes Jahr? Boah, lass mich lügen, ich weiß es nicht. Das müsste ich einmal schnell herausfinden. Währenddessen überbrücke ich das mit meinem wunderschönen Sprachgesang. Da, Keanu Neal.
Dein wunderschönen Sprachgesang.
Doch, 2016, Runde 1. Also, die 5-Year-Option könnte man ziehen. Und die Frage ist jetzt natürlich, bekommt er jetzt seinen ersten großen Vertrag? Und die Frage ist natürlich, er hatte viele Verletzungen. Also er war des Öfteren von Verletzungen geplagt. Die Frage ist natürlich auch, wie viel Geld möchte Keanu Neal selbst? Wie viel Geld ist Atlanta oder der neue Head Coach, der neue GM bereit, Keanu Neal zu geben? Und ich denke schon, so wie Keanu Neal jetzt unter den letzten Wochen unter Raheem Morris spielt, wird er definitiv eine Zukunft bei den Falcons haben. Und ich denke, wir werden auch noch nächstes Jahr auf dem Feld der Falcons sehen und wahrscheinlich noch ein paar Jahre mehr. Und ich freue mich auch, dass er zurück ist.
Ich mag den Kerl, ich weiß nicht.
Ist halt noch so ein bisschen von der alten Schule, also von der alten Schule, so ein Hard-Hitter Safety. Wenn du da mal unglücklich läufst und er einen 1A-Winkel auf dich hat, bereust du das, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja, nee, ich wollte mal interessieren, deine Meinung dazu wissen. Finde ich gut, finde ich interessant. Sehe ich auch, da sehe ich mich, dass er auf jeden Fall noch bei uns spielt. Aber wie gesagt, die Offseason wird es zeigen.
Ja, ich sehe dich ja auch im wunderschönen Keanu Neal Jersey ja da sitzen. Deswegen hoffst du natürlich auch, dass das Trikot ein bisschen länger Bestand hat und nicht nur jetzt 3-4 Wochen. Oder ja, zwei Monate.
Wäre okay.
Aber ja, deswegen. Ja, abschließend kann man sagen, gutes Spiel gegen die Chiefs gehabt. Nächste Woche geht's in das letzte Spiel der Saison. Mal wieder gegen die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay, Florida. Wo wir vielleicht die Playoffs-Träume der Tampa Bay Buccaneers zerstören könnten. Oder sind sie schon sicher qualifiziert?
Ich glaube, die sind schon sicher qualifiziert. Bei denen
auf jeden Fall.
Aber das wird sehen.
Deswegen, Markus, war schön mit dir wieder eine Folge aufzunehmen.
Kann nach ich langer nur Zeit. Kann ich nur zurückgeben.
Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir hören uns bei der Preview-Folge zu dem Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Auf Wiedersehen.
Ja. Macht es gut.